Also die Mehrheit der Nutzer von solcher Nudify-Apps sind Männer. Warum sind Nudify-Apps für Frauen zum Beispiel uninteressant?
Es basiert alles darauf, dass Männer eine Anspruchshaltung auf die Körper von Frauen und auf ihre Ressourcen haben.
Ich verliere langsam jeglichen Respekt. Mhm. Also es hört sich echt schlimm an. Männerhass ist ja ganz verboten in Deutschland. Aber
anders als Deepfakes ist Männerhass.
Männerhass ist gar nicht
ist verboten.
Und da hat auch die AI-Technologie eine super gute Antwort schon in petto. AI-Girlfriends.
Klingt logisch und ist möglicherweise für beide Seiten besser so.
Aber bist du jetzt sarkastisch oder? Hi, hier ist Susi von Verbittert Talentlos. Diese Folge ist entstanden aus meinem ewigen Unbehagen mit der gynoiden Fantasie, also der männlich geprägten Vorstellung der künstlichen Frau, wie wir sie aus Science Fiction kennen. Es gibt bereits eine Folge mit Christoph May dazu, da haben wir über Ex Machina, Westworld und Foundation gesprochen, aber heute geht's nicht um Fiktion, sondern um das Real Life, denn die sogenannte KI hat die Science Fiction eingeholt. Und ich habe dieses Buch gelesen, The New Age of Sexism, wie KI die Misogynie neu erfindet, von Laura Bates. Ich glaube, sie ist eine britische Autorin. Das kam im Frühjahr 2026 raus und ich wollte einfach wissen, wie ernstzunehmend ist jetzt diese AI-Girlfriends-Geschichte oder Roboter-Bordelle. Kommt das jetzt alles? Müssen wir uns Sorgen machen? Und die Autorin geht aber noch viel weiter, so weit, dass mir wirklich schlecht geworden ist beim Lesen. Diese misogynen Aspekte werden wir heute ein bisschen besprechen und dazu habe ich mir Anne Waag eingeladen. Anne ist Journalistin und Autorin aus Berlin und man kann sagen, eine Stammgästin hier im Podcast. Anne, du bist bereits das dritte Mal zu Gast. Wir haben schon eine Folge über weibliche Wut gemacht, über Autonomiefiktion. Verlinke ich euch natürlich wieder alles in den Shownotes. Und Anne hat zwei großartige Bücher publiziert, die sich mit Gender und Beziehungen beschäftigen. Und das sind, wir nennen es Familie und Kümmern und Kämpfen. Empfehle ich euch wirklich sehr. Insofern kennt sie sich sehr, sehr gut mit den Aspekten von Gender aus. Liebe Anne, ich freue mich, dass du zum dritten Mal da bist, dass du Zeit gefunden hast, dass wir endlich sprechen können. Hallo, meine Liebe.
Hallo, ich freue mich auch. Dreimal. Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich toll.
Anne, wie sieht's denn bei dir aus mit AI-Technologien? Also benutzt du Chat, Midjourney und Co.? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, nee, finde ich schon cool, möchte ich auch nicht missen?
Ja, also ich benutze jetzt nicht mehr ChatGPT, was ich eine Weile gemacht habe, einfach weil die politischen Aktivitäten des Gründers mehr als fragwürdig sind. Ich benutze jetzt aber Claude, muss ich sagen. Ich habe nie so ein richtig ein gutes Gefühl dabei, aber es ist einfach für gewisse Aufgaben ein sehr praktisches Tool als erweiterte Suchmaschine. Mm. Und Rechtschreibung, das ist leider sehr, sehr gut. Aber ja, ich habe nie ein richtig gutes Gefühl dabei, weil ich weiß, welche enormen Probleme mit dieser Technologie einhergehen. Energieverbrauch, Ressourcenausbeutung und natürlich das ungute Gefühl, dass die Entwicklung dieser Technologie möglicherweise mit der Abschaffung meines Berufsbildes einhergeht und vielen anderen. Und deswegen, es ist ein so ambivalentes.
Ja, ich meine, die Frage ist, also klar, ich benutze es auch mal für schnelle Übersetzungen und so weiter. Ne? Und oder in Photoshop gibt es halt auch so ein paar bildgenerative Geschichten, wo ich sage, ja, das erleichtert mir schon meinen Arbeitsalltag. Ich frage mich halt so ein bisschen jetzt, wir können es eh nicht mehr rückgängig machen, aber weil alle wollen jetzt auf den KI-Zug aufsteigen und KI. Und dann, weißt du, in der Sauna habe ich so zwei Frauen zugehört bei einer Unterhaltung, die gesagt haben, ja, weißt du, du kannst dann Elternbriefe schreiben, du kannst dann Arbeitsblätter, kannst du alles mit Chat machen. Und ich denke mir so, oh nee, bitte mach das nicht. Ich will keinen KI-Elternbrief bekommen von der Lehrerin, dann lass es doch. Ich habe auch letztens nochmal ein ganz interessantes Reel gesehen von so einer Tech-Ethic-Philosophin, die halt auch meinte, warum ist ChatGPT zum Beispiel, warum ist das for free? Und warum können wir die ganzen Technologien, wenn die so geil sind und da wird super viel investiert, warum können wir das gerade für umsonst nutzen? Ja, because erstmal bietet man einen Service, dann findet man das geil, dann kann man irgendwann selber nicht mehr nachdenken. Und dann, sie spielten ein Interview-Schnipsel von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, also ChatGPT, ein.
We see a future where intelligence is a utility, like electricity or water, and people buy it from us.
Also der sagt es so ganz normal, als wäre das was Cooles, sagt dann so, wir bieten dann diesen Service und du kannst es dann buchen, so wie Strom, Wasser, so das bieten wir dann an. Also die entziehen dann natürlich irgendwann so dieses Umsonstmodell und dann bist du abhängig. Das ist so wie, hier probier mal eine Zigarette umsonst und dann die nächsten 386.000, die musst du dann bezahlen. Ich
hab hier ein Gramm Heroin, möchtest du das gerne mal kostenlos ausprobieren?
Das ist sogar offen, so von den Taxis.
Ja,
aus, auch dass sie das super gut nutzen können, um dann natürlich, also es ist eigentlich ein Medium, es ist eigentlich ein Sender nach draußen, weil du kannst ja da jeden Bias irgendwie programmieren scheinbar. Die AI ist ja nicht neutral, aber okay, ich bin schon wieder im Tech-Fatalismus drin. Wir wollen ja über spezifisch misogyne Aspekte nochmal sprechen. Jetzt haben wir auch noch parallel, ja, dieser unsägliche Vorfall, ja, ist öffentlich geworden von Colleen Fernandes, die ja Betroffene geworden ist von Deepfakes, mutmaßlich durch ihren eigenen Ehemann oder Ex-Mann Christian Ulmen. Wie ging's denn dir damit? Ich hatte eben im Buch von Deepfakes gelesen. Mhm. Die Autorin beschreibt es als ein sehr, sehr breites Problem, auch unter Jugendlichen in Schulen und so weiter. Ich hatte irgendwie gedacht, es ist noch weit weg zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und dann kam das.
Also man muss sagen, das ist noch nicht klar und vielleicht sogar fragwürdig, ob Colleen Fernandes Fall es auch um Deepfakes geht. Aber mir ging es auch so, dass ich das Buch gelesen habe. Wir hatten uns ja schon vor Monaten für dieses Gespräch heute verabredet, dass ich dachte, ja, also ist mir so ein bisschen zu abstrakt. Ich bin damit nie in Berührung gekommen. Ich kenne niemanden, die das betrifft. Und dann rasselte der Fall praktisch in unsere beider Beschäftigung mit diesem Thema und hat es auf einmal dringlicher gemacht. Insofern hat das jetzt eine traurige Aktualität bekommen. Ich habe mich gefragt, ob du dir erklären kannst, warum jetzt in dem Fall die öffentliche Aufmerksamkeit beziehungsweise auch der Aktionismus von Seiten der Verantwortlichen, also der juristisch Verantwortlichen, da auf einmal so groß ist. Und warum sich auch so viele Menschen, in Klammern Männer, zu Wort melden. Also war das,
ja, ich meine, dass es ein prominenter Fall ist und auch noch ein prominentes Pärchen, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Aber was ich auch nochmal verstanden habe, durch das Buch, dass es ein Muster gibt bei diesen Nudify-Apps, dass Männer Deepfakes erstellen von weiblichen Körpern, die jetzt nicht anonym sind. Also es gibt so ein Celebrity-Core, dass man sagt, ich möchte jetzt, wer fällt mir jetzt ein, Taylor Swift nackt sehen? Okay, cool. Aber die Autorin beschreibt es so, dass es vor allen Dingen angewendet wird auf Frauen aus dem Umfeld, aus dem direkten Umfeld. Das heißt, Schüler verbreiten Deepfakes von ihren Klassenkameradinnen, Männer machen Deepfakes von ihren Cousinen, Nachbarinnen, Kolleginnen. Also ich habe eine Sache verstanden nochmal, es ist eigentlich absurd, dass man das noch sagen muss, aber es geht nicht um Lust, es geht nicht um Geilheit, es geht um Erniedrigung.
Macht, Erniedrigung, Beschämung.
Und ich glaube, dass diese spezielle Komponente dieses Promi-Pärchens, also so ähnlich wie bei Gisèle Pelicot, weißt du, wir haben jeden Tag Fälle von häuslicher Gewalt oder von Gewalt gegen Frauen und sexualisierter Gewalt. Aber plötzlich ist es der Ehemann. Und alle sind so, Hä, das ist doch der Ehemann. Die müssen sich doch lieb haben. Wieso macht der denn sowas? Und es stellt sich die Frage nach sozusagen Pathologie oder nach Normalität. Also das hat ja auch die Autorin Manon Garcia gefragt in Mit Männer leben. Hast du das gelesen zufällig?
Nee, leider noch nicht.
Also sie stellt ja im Prinzip die Frage, wenn es so ein breites Phänomen ist, auch von dieser sexualisierten Gewalt, von auch Frauen aus dem direkten Umfeld, Ehefrauen und so weiter, also können wir dann davon sprechen, dass diese Männer dann krank sind? Oder ist die männliche Sozialisierung so krankmachend, dass wir davon ausgehen müssen, dass es quasi normal ist, dass Männer eine gestörte Beziehung zu Intimität und zu weiblichen Körpern aufgebaut haben als ganz normalen Effekt einer männlichen Sozialisierung? So, das ist so shocking, dass man rauskommt aus dieser verliebt, verlobt, verheiratet Idee. Da ist so eine Komponente, das ist nicht mehr anonym, das ist, das bricht mit Narrativen, so. Und noch eine Zutat, wie bei Giselle Pellico, Colleen Fernandes ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich muss sagen, dass ich selber, als ich diese Interviews gesehen habe, mich ein bisschen geschämt habe. Ja. Also, weißt du, wie sie das beschrieben hat, wenn sie dann sagt, ja, und dann wurden Bilder gemacht, so die so im Selfie-Mode mit meinem Gesicht und dann nackten Körper und Telefonsex und so, als sie das gesagt hat, bei mir ist so ein bisschen, also, wie soll ich denn das beschreiben? Ich habe mich nicht fremdgeschämt für sie, sondern bei mir war sofort so ein Reflex von, ach du Scheiße, es ist peinlich, ich hab's als peinlich empfunden.
Mm. Dazu, ich habe vorhin gelesen, unser aller Lieblingsmoderator Markus Lanz hat ein Interview gegeben, in dem er sagt, ja, das ist alles richtig schlimm und so. Und sein Mitgefühl gilt natürlich Colleen Fernandes. Aber er hat auch keinen Grund, an der Berichterstattung zu zweifeln. Aber das ist schon auch, also er möchte nicht an der Stelle von Christian Ulm sein. Also die mediale Dimension jetzt, auch wenn er vermutlich einen riesen Fehler begangen hat, im Stern hat er das gesagt. Und ich kann nur für mich sagen, dass ich vermutlich versucht hätte, diese Situation privat zu klären. Was sagt unser aller Lieblingsmoderator Markus Lanz damit? Das ist eine Privatsache zwischen zwei Personen. Die hätte man jetzt nicht so in die Öffentlichkeit tragen müssen, um wen zu schützen? Den Mann, der sich jahrelang strafbar gemacht hat. Und man kann sich wirklich nicht vorstellen, was das A für Colleen Fernandes bedeutet, das rauszukriegen nach Jahren und auch für das gemeinsame Kind. Aber klar, wem gehört das Mitgefühl vor allem von einigen Männern?
Ja. Plus, weißt du, was passiert ist, nachdem das rauskam, sind die Anfragen auf Porno-Plattformen für Deepfakes von Colleen Fernandes explodiert. Mhm. Also Männer sehen das, aha, sie wurde da sexualisiert, missbraucht und so weiter und denken sich, geil, geil, das gucke ich mir an, da gehe ich gleich mal ins Internet. Sag mal, was ist los mit dir?
Ja, leider nicht überraschend.
Ich meine, die war auch im Playboy, das ist doch jetzt auch alles nicht, mein Gott, das ist doch auch alles nicht mehr so interessant, oder?
Würde man
eine
denken.
Eine nackte Brust, oder?
Würde
was?
Man denken.
Also zwei Fragen dazu. Das eine ist, es gibt eben Zahlen dazu, dass dieses Phänomen der Nudify-Apps eben auch wieder ein männliches Phänomen ist.
Absolut.
Wer hätte es gedacht? Ja. Also die Mehrheit der Nutzer von solcher Nudify-Apps sind Männer. Es gibt auch Frauen, die das machen, aber warum sind Nudify-Apps für Frauen zum Beispiel uninteressant?
Naja, also das ist für mich schon die Antwort auf die ganze Frage, was hier das grundlegende Problem ist. Und deswegen, ich stimme auch nicht so ganz überein mit dem Untertitel von Laura Bates Buch, How the AI Revolution is Reinventing Misogyny. Mhm. Da ist nichts neu erfunden.
Das ist eine Verlängerung.
Das ist eine Verlängerung. Ja. Jetzt sind halt mehr Dinge möglich und Dinge, die möglich sind, werden gemacht. So einfach ist es. Und es basiert alles darauf, dass Männer eine Anspruchshaltung auf die Körper von Frauen und auf ihre Ressourcen, in dem Fall aber auf ihre Körper, haben. Die Anspruchshaltung, einfach, das ist dein Körper, ich mache mit dem, was ich will. Mir ganz egal, was es mit dir zu tun hat und ob du das möchtest oder nicht und was es auch für psychische Folgen hat. Also die Verfügbarkeit von Frauenkörpern. Mhm. Das ist das zugrunde liegende Problem. Das sehen wir bei der Care-Arbeit, wo gesagt wird, du bist die Frau, deswegen bist du dafür verantwortlich. Das sieht man in allen feministischen Fragestellungen.
Ich frage mich halt so, wie fragil muss man sich fühlen, damit man dann sich so ein Tittenbild anguckt und sich dann besser fühlt irgendwie so mit der Welt und mit sich selber. Also so... Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich verliere langsam jeglichen Respekt. Mhm. Also es hört sich jetzt echt schlimm an. Männerhass ist ja ganz verboten in Deutschland, aber...
Anders als Deepfakes ist Männerhass.
Männerhass ist gar
ist verboten.
Das ist ja auch das, was Markus Lanz nochmal sagen wollte.
Ja, könnt ihr das nicht unter euch ausmachen?
Ne? Not all men.
Und ja, nee, vor allem das nicht so, das Private nicht so öffentlich breitreten. Nicht, dass da noch ein Exempel statuiert wird. Nicht, dass da noch Gesetzeslücken geschlossen werden. Nicht, dass da versucht wird zu sagen, nee, so, was ist eigentlich los?
Nicht, dass man nicht mal Herr Lehmann gucken kann. Und weißt du, was noch eine schöne Komponente ist, Anne, zum Thema, warum hat dieser Fall so viel Aufsehen erregt? Weil Christian Ulm ein Good Guy ist und weil er ein Comedian ist und weil er so ein kleiner chubby Softie, also weil er auch für eine progressive Männlichkeit stand, weil wir ihn alle lieben. Es wäre, als wenn Harpe Kerkeling einen Skandal hätte oder sowas, weißt du?
Ja, er hat sich auch selber als Feminist oft dargestellt. Ne?
Das auch, du, das ist sowieso albern, aber ich fand schon, also lustige, untersetzte, nicht attraktive Männer.
Nicht konventionell
sind ja
attraktiv, Entschuldigung. Da muss ich
ja,
jetzt
genau,
mal eingreifen.
Genau, du hast recht. Aber du weißt, was ich meine.
Das ist kein Andrew Tate. Das ist der Anti-Andrew Tate.
Ja, ja, genau. Weil wir haben ja auch, glaube ich, gerne mal immer so Feindbilder im Kopf von Tätern.
Mhm.
Wie die so aussehen könnten. Was das so für Typen sind. Weißt du? Und da passt Christian Ulm irgendwie nicht so gut rein. Da denkt man so, was, der?
Das hätte ich nicht gedacht.
Das hätte ich nicht gedacht. Das ist doch so netter. Das ist doch so ein lustiger. Oder?
Ja, nee, du hast total recht, klar.
So, was ich ja auch noch sehr, sehr interessant fand, wo mich das Buch auch drauf gestoßen hat, hätte man auch drauf kommen können, diese Diskrepanz zwischen, erst gehen Männer ins Internet, nutzen Nudify-Apps für ihre, weiß ich nicht, Kolleginnen und dann stellen sie es ins Internet und alle sagen, guck mal, die hat sich nackt fotografieren gelassen. Also erst wird ausgezogen und dann wird geschämt.
Mhm.
Also es gibt so zwei Sachen, die finde ich so ganz komisch sind, eben auch nochmal zu diesem Markus Lanz-Take. Also erst wird Colleen Fernandes nackig gemacht sozusagen und dann ist es plötzlich sowas ganz Peinliches.
Mm.
Und das ist aber immer sozusagen auf Seiten des weiblichen Körpers.
Mm.
Und da denke ich mir, das hat ja Colleen auch geschafft, indem sie das eben öffentlich gemacht hat und versucht hat, sich nicht zu schämen und sich nicht zurückzuziehen, sondern eben damit nach vorne zu gehen. Gibt's da eine Sache, die auf unserer Seite tatsächlich ist, also was man ändern kann, so ein Weg aus der Scham, so Giselle Pellico-mäßig, dass man sagt, können wir vielleicht auch anders mit diesem Tabu umgehen, um das zu relativieren? Also angenommen, es gäbe so ein Deepfake von mir und ich sage dann einfach, boah, ist halt ein Deepfake, ist ja nicht mein Körper und überhaupt, was ist so schlimm? Also können wir das damit wegmachen? Oder?
Ja, das ist insofern schwierig, weil dein Argument in dem Fall ja dann dem folgen würde, naja, es ist ja virtuell, dir wurde gar kein Schaden zugefügt eigentlich und das ist ja nicht der Fall. Also nur weil die Bilder nicht echt sind, heißt es nicht, dass der Schaden, der psychische Schaden und die Beschämung und die Erniedrigung nicht echt sind. Wenn du das schaffst, dir das zu eigen zu machen und zu sagen, das bin ja nicht ich, deswegen betrifft mich das nicht, ist das natürlich cool, aber das scheint für viele nicht zu stimmen.
Weißt du, was ich halt auch noch überlegt habe, wenn das andersrum wäre?
Mhm.
Also Colleen hätte Deepfakes von Christian Ulm erstellt. Wäre das dann eigentlich genauso schamhaft und peinlich?
Wahrscheinlich nicht.
Ich habe so gedacht, erstmal die männliche Nacktheit, die hat ja vor allen Dingen was mit dem Penis zu tun und nicht so viel mit Kurven und unterwürfigen Posen und Brüsten und so, sondern da hast du dann den Penis.
Mhm.
Das wäre nur peinlich, wenn sie ihm einen Mikropenis ranbasteln würde, glaube ich, oder?
Ja.
Stell dir vor, der hätte so einen erregierten, richtig langen Penis, dann wäre das erstmal so, ach so, ja, hat sie gemacht, ja, wieso, weil findet sie geil oder?
Ja, und dann ist die Frage, wie viel Verbreitung hätte das gefunden, weil wer guckt sich das an?
Also, ja, siehst du, ja, und ne, wie
du
viele
hast
Frauen
schon
schreiben ins Internet, den würde ich ja gern mal.
Ja. Also Deepfakes, diese Zahlen nennt Laura Bates auch, 96% der Deepfakes, die schon existieren, sind nicht konsensuelle Pornografie und 99% davon zeigen Frauen. Das heißt, es scheint wirklich keine Nachfrage und auch keine Produktion daher zu geben von Deepfakes, die Männer zeigen. Es interessiert niemanden. Wer soll sich das angucken? Frauen sind offensichtlich nicht daran interessiert, über männliche Körper so zu bestimmen in der Art und Weise, weil es diesen Verfügbarkeitsanspruch nicht gibt. Und warum sollten sich Männer das angucken?
Also interessant finde ich diesen Rückwärtsgedanken insofern, dass Deepfake-Pornos zum Beispiel auch, wenn man die von Männern produzieren würde, dann wären sie nur peinlich, wenn man ihre dominante Rolle umkehrt. Also das heißt, sie würden erniedrigt werden.
Was ja schon wieder alles sagt über die Welt und
genau.
Leben. Genau.
Das heißt, wenn man das dann wieder auf die realen Fälle bezieht, es geht immer um eine Darstellung von Macht und Unterwerfung durch sexualisierte Darstellung. Und das ist eigentlich noch viel bedenklicher, wenn man sich vorstellt, das schreibt Laura Bates auch, das ich weiß auch nicht, ich hoffe einfach, dass es in Deutschland nicht so kommen wird. Ich habe noch meinen Deutschlandglauben in mir. Dass es eben an Schulen auch um sich greift, also Jugendliche von ihren Mitschülerinnen diese Deepfake-Pornos machen, dass es auch eine gern genutzte Methode ist, wenn Beziehungen auseinandergehen, die sogenannten Revenge-Porn, dass Ex-Typen dann das nutzen, um ihre Ex-Freundinnen zu erpressen oder zu erniedrigen und zu schädigen oder ihr eigenes Selbstbild da irgendwie wieder zu rekonstruieren. Es geht nicht um die Nacktheit, es geht immer um die Macht und immer um diese Dominanz.
Ja, und du stehst dem ja vollkommen hilflos gegenüber. Ne? Man kriegt die nicht raus aus dem Internet. Die sind da und die Menschen können damit machen, was sie wollen und du hast keine Kontrolle darüber. Das ist ja auch das Schreckliche.
Das ist ja auch noch so eine doofe Komponente. Wir hinken gerade noch mit dem Strafrecht so hinterher. Ja. Wir werden ja sehen, was dann in dem Fall Colleen Fernandes bei rauskommt. Aber im Moment werden ja Deepfakes gleich nach Urheberrechte, also Bildrechte verhandelt.
Ja, also das Erstellen von Deepfakes ist nicht strafbar. Man kann, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das Erstellen von Fake-Profilen ist schon strafbar, wenn du dich als eine andere Person auf Social Media ausgibst. Und dann fällt das Ganze, weil das ja eben, wie wir gerade etabliert haben, zum Kränken und zum Herabwürdigen erstellt wird, fällt es unter den Sachverhalt der Beleidigung. Und dann gibt es tatsächlich sowas wie ein Urhebergesetz, Kunsturhebergesetz, weil Deepfakes, wenn sie, und das tun sie ja meistens auf privaten Fotos basieren, dürfen die eigentlich auch nicht benutzt werden. Also die Rechtsprechung ist da gar nicht so lückenhaft. Also das Problem ist natürlich, dass sowas aus dem Schutz der Anonymität heraus passiert. Und
also zum Thema Strafrecht und digitale Gewalt wird's dann in 2 Wochen noch eine Sonderfolge mit Ingrid Brodnik geben. Ich hatte diese Woche mit ihr gesprochen. Sie hat nämlich auch im Frühjahr ihr Buch publiziert, Feindbild Frau, wo es um digitale Gewalt ging. Mhm. Und ja, es kam zur rechten Zeit, sagen wir es mal so. Und sie weiß da sehr gut Bescheid. Das, was mein Hauptproblem ist, dass das nicht als Gewalt gilt. Weißt du, was ich meine? Das ist das Internet, verstehst du? Das ist nicht hier der Klassenchat und das ist auch nicht das schwarze Brett. Wisst in einer Cafete oder so oder die Schülerzeitung, das ist fucking World Wide Web, Alter. Das kriegst du nie wieder weg. Also für mich muss das einfach als Gewalt gelten. Und ich habe mir überlegt, dann das nächste Problem, gerade bei jungen Menschen, wenn die noch nicht strafmündig sind, so, was machst du dann mit denen? So, ich habe ja dir schon angekündigt, ich habe eine Idee. Ich habe letztens so ein Reel gesehen von so einem Shame-Spray. Das kommt so gleich nach Pfefferspray für Flinter, um sich sicherer zu fühlen. Wenn sie so Belästigung im öffentlichen Raum erfahren, dann gibt's so ein Schlumpfspray. Das ist blau. Das sprühst du dann dem Typen ins Gesicht. Und das geht halt nicht sofort weg. Das dauert so eine Woche, dann verblasst das so ein bisschen. Dann läufst du so eine Woche blau rum. Ganz viele Männer im Internet natürlich. Da kann man ja gar nicht mehr mit einer Frau alleine Fahrstuhl sein. Ja, genau. Gute Idee, Bro. Also, wenn du dir Sorgen machst, dann bist du wahrscheinlich schon Teil des Problems.
Wahrscheinlich.
Schlumpfspray.
Schlumpfspray.
So, ja. Ist das zu radikal? Weil, guck mal, das tut nicht weh.
Ja.
Das ist ein bisschen Farbe.
Ja, es klingt jetzt erstmal, macht erstmal einen sehr mittelalterlichen Eindruck. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber du, ich finde es ein bisschen charmant. Also.
Schon, oder? Guck mal, ich finde die Gewaltfreiheit dabei so schön.
Ja, da könnte man sich jetzt drüber streiten, ob es gewaltfrei ist tatsächlich. Das würde ich ein bisschen in Frage stellen. Aber ja, also wenn wir anders nicht weiterkommen, irgendwann muss man dann auch mal zu radikaleren Mitteln greifen. Insofern finde ich es so blöd nicht.
Ich habe mich einfach inspirieren lassen von die Scham muss die Seite wechseln.
Ja, absolut.
Weißt du, das heißt ja nicht, die Scham muss von den Frauen weggenommen werden. Die muss dann auch irgendwo hin. Ich finde schon, dass Männer, die Deepfakes erstellen, sich schämen sollen.
Absolut, nee, auf jeden Fall. Wenn es anders nicht geht, ja, doch, gekauft. Wollen wir das entwickeln?
Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du bist...
Ich finde den Patch ganz gut.
Ja, schön, dann können wir das mal überlegen. Nee, ich hatte gedacht, du bist hier eher auf der Seite der Autorin, die nämlich schreibt, dass man nicht die jungen Menschen dafür verantwortlich machen kann, weil der Zugang so leicht ist. Ne? Du brauchst nur googeln, Deepfake-App und dann bist du schon drin. Bist du über 18? Ja, klick. Und sie würde jetzt mehr über Prävention und Sozialisierung und Aufklärung und Regulation.
Das ist alles total schön. Und sie schreibt auch, ne, wir müssen das Gewebe der Gesellschaft verändern, weil das eben, wie ich schon sagte, das Problem ist ja nicht neu, es ist nur verlängert und vergrößert. Klar, lass uns das Gewebe der Gesellschaft verändern. Nichts einfacher als das. Also was machen, was versuchen...
Was du auch in, mit Kümmern und Kämpfen schon
probiert hast.
Was
versuchen wir denn und du? Was versuchen denn Feministinnen?
Lass uns das Patriarchat stürzen. Das wäre eine super Idee, oder?
Lass uns einfach das Patriarchat stürzen, dann haben wir das Problem nicht. Klar, das ist eine schöne Idee. Wann fangen wir denn an? Meinetwegen müssen wir nicht 13-Jährige mit blauer Farbe ansprühen. Ich finde das durchaus für erwachsene Männer sehr, sehr gangbare Optionen. Aber also wie wäre es denn mal mit... Deepfakes verbieten.
Du, auch ein schöner Gedanke.
Ja, Umsetzbarkeit gleich nach Patriarchat abschaffen. Ja,
irgendwann kommen die AI-Wars dann vielleicht. Das, ich meine, da habe ich auch keine großen Hoffnungen, dass man dann so eine staatliche AI hat, die macht dann Deepfakes ausfindig und löscht die dann alle. Und die Konzerne machen dann wieder eine AI, die die dann sofort wieder reinstalliert. Und dann haben wir so AI-Wars.
Mhm.
Und wir haben alle keinen Strom mehr und müssen so Rad fahren, damit unser Fernseher läuft, weil die AI-Wars so viel Strom verbrauchen.
Ja, ist schön.
So, ich habe dazu noch einen richtig deprimierenden Fun-Fact aufgeschrieben. Das fand ich einfach so krass, weil sie schreibt dann so, jetzt lass uns mal vorstellen, wie viel Strom so ein Deepfake verbraucht. Also wir wissen ja schon, dass ChatGPT irgendwie 10-mal so viel Strom als eine normale Google-Anfrage verbraucht und so weiter. Dann hat sie hier so eine Zahl. Serverfarm von Meta verbrennt jeden Tag die Menge von 7 Millionen Laptops, die
ein Jahr lang
8 Stunden laufen. Und jetzt stell dir vor, wie viel Energie verbraucht wird, während Männer Nudify-Apps benutzen und Deepfake-Porns von ihren Sekretärinnen erstellen.
Lieber nicht.
So, bevor das hier mit meinem Rant weitergeht, muss ich mal kurz unterbrechen. Das ist mir wirklich komplett durchgerutscht in dieser Folge. Deswegen aus dem Off nochmal. Ich bitte euch, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Es geht darum, dass ich hier eine finanzielle Grundlage habe, diesen Podcast überhaupt weiterführen zu können, denn ich bin ein Indie-Podcast und so cool sich das anhört, ich bin alleine. Das heißt, ich erstelle die Inhalte alleine, muss natürlich Themen vorbereiten, recherchieren, übernehme die Produktion, die Distribution und so weiter und eben auch alle Kosten. Dieser Podcast kostet mich auch was. Insofern ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass ich das weitermachen kann, indem ich irgendwie auch eine Legitimation finde, indem ich eben auch sagen kann, ich kann diesen Podcast refinanzieren und ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr auf Steady eine Mitgliedschaft abschließt. Das geht schon ab 3 Euro monatlich oder jährlich, jederzeit kündbar, ganz einfach und transparent. Außerdem findet ihr auf Steady meinen Newsletter. Den könnt ihr auch ohne Mitgliedschaft natürlich abonnieren. Und dort findet ihr meine feministischen Tipps für Bücher, Serien, Dokus, Filme. All solche Dinge teile ich dort mit euch. Ich freue mich sehr, wenn ihr da mal reinschaut. Link ist natürlich wie immer in den Shownotes. Und ganz wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, alle meine Mitglieder, die mich bereits unterstützen, ich finde das einfach so, so wertschätzend und merke auch, es motiviert mich weiterzumachen, mich weiter zu professionalisieren. Und es zeigt mir einfach, dass Menschen da draußen diese Arbeit wichtig ist. Herzlichen Dank. Und jetzt geht's weiter mit meinem Rant. Nächste Frage. Wenn ich dann in meinem Stream of Anger bin, dann denke ich wirklich manchmal, ich kann nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, über Männer nachzudenken. Und dann denke ich immer, ach, also, wisst ihr, die Männer, die so in meinem Umfeld, die sind ja alle ganz, ganz cool. Und ich bin ja auch, ich will nicht so eine Männerhasserin sein. Aber diese Frage auch nochmal von Manon Garcia, also, wie ist das bei dir so? Können wir noch mit Männern leben? Ich habe irgendwie auch dieses Gefühl, das hat ja auch dieser Colleen Fernandes-Fall und Pelico und so weiter gezeigt. Es kann jede treffen. Es passiert im intimsten Umfeld, gerade in den näheren Beziehungen. Und ich habe halt auch so einfach die Bedenken, dass sich so eine ganz tiefe Verunsicherung eben auch bei Flinter einstellt. Ein Misstrauen, also was zu Recht.
Mhm.
Und eine Verunmöglichung wirklich auch von Intimität, von Vertrauen. Also wir sind jetzt im Heterospektrum. Ich bin da irgendwie total Depri.
Mhm. Ja, es ist halt schwierig. Können wir noch mit Männern leben? Also ich würde auch für mich sagen, so wie du, die Männer, mit denen ich lebe, mit denen geht das sehr gut. die sind auch Vorkämpfer für die feministische Sache. Und dann stellt sich ja gleich die zweite Frage, wenn man nun mal auf dem heterosexuellen Spektrum angesiedelt ist, was ist die Alternative? Also, das ist eine Sache, über die ich viel nachdenke, ja? Also, ich glaube nicht daran, dass man das eigene Begehren an- und ausschalten und wechseln kann. Dann wäre ja die Alternative
Zölibat.
Zölibat, genau. Und das finde ich jetzt nicht so überzeugend als Option.
Ja, für mich sind zwei Sachen. Das eine ist, wir haben jetzt hier in unserem Rahmen schon not all men. Also wir haben jetzt gesagt, ne, also nee, in mein, das kann ich mir nicht. Die machen das nicht. Mhm. Bestimmt nicht. Nee, die sind bestimmt.
Hätte Colleen Fernandes auch gesagt.
Genau das meine ich. Und diese Erschütterung oder auch eben bei Gisèle Pelicot, dass man eben sagt, es sind sogar Feuerwehrmänner dabei. Mhm. Wer hätte das gedacht? Die sind doch moralisch integer. Genau, also wir können es eben nicht wissen. Statistisch sind es so große Zahlen, es ist so ein breites Phänomen von Missbrauch und von Frauenfeindlichkeit oder auch nur so Typen, die so eine Nudify-Apps für sich selber benutzen und im Internet Colleen Fernandes nackt googeln oder sowas. Weißt du, würde ich auch nicht okay finden. Mich erschüttert es schon so ein bisschen. Und zum Thema Alternative, da wollte ich nämlich auch noch hinkommen, so AI-Girlfriends, dass wir auf der einen Seite, wenn sich Flinter zurückziehen oder mit angezogener Handbremse sozusagen Beziehungen mit Männern eingehen, dann wird es die Male Loneliness Epidemic auch verschärfen.
Absolut.
Also ich liebe diesen Begriff, weil er einerseits eine Fiktion ist und andererseits ein Gefühl beschreibt von Männern, dass sie ja diesen Zugriff auch scheinbar, dass ihnen der entgleitet.
Mhm.
Und ich hatte jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf die Folge den Film Her mir angeguckt mit Joaquin Phoenix, wo er sich in sein Operating System Sam verliebt, gesprochen von Scarlett Johansson. Ich meine, wer wird sich nicht in diese Stimme verlieben? Mhm. Und er ist halt auch so ein ganz interessanter Typ, irgendwie langjährige Beziehungen gescheitert und plötzlich, weiß ich nicht, kriegt das irgendwie nicht mehr hin so mit dem Daten und sich zu öffnen und überhaupt, warum ist seine Beziehung gescheitert? Er konnte nicht so, er hatte nicht so eine emotionale Gefühlssprache. Also basically alles, was in deinem Buch Kümmern und Kämpfen drin steht über männliche Sozialisierung. Was führt zur Male Loneliness Epidemic? Die männliche Sozialisierung.
Absolut.
So. Und jetzt ist es so, dass gleichzeitig die Frauenbewegung dazu übergeht und sagt, weißt du was, wenn ihr so scheiße seid, dann bleibe ich lieber alleine, dann mache ich ein Projekthaus mit meinen Freundinnen auf und dann reicht mir das. So, also ich würde schon sagen, dass dieses Gefühl von, Mensch, irgendwie habe ich hier keine Schnitte mehr auf dem Datingmarkt, das ist wahrscheinlich schon real.
Ja.
Und da hat auch die AI-Technologie eine super gute Antwort schon in petto. AI-Girlfriends.
Bau dir dein eigenes Girlfriend. Ja, klingt logisch und ist möglicherweise für beide Seiten besser so. Naja, dann müssen Flinter sich nicht mehr mit so emotionalen Legasthenikern auseinandersetzen. Und Männer kriegen halt, was sie eh schon immer wollten von Frauen oder diese betreffenden Männer. Nämlich jemanden, die keine Widerworte gibt.
Über ihre Scheißwitze lacht.
Die über die schlechten Witze lacht. Die sich langweilen.
So, aber bist du jetzt sarkastisch oder?
Nee, das ist natürlich tragisch. Wir sehen das ja jetzt schon bei jungen Menschen, dass die große Probleme haben im Zwischenmenschlichen. Ich habe es leider nur aus zweiter Hand, aber eine Frau getroffen und die meinte, ihr hättet eine junge Frau, so vielleicht 25, gesagt, ihr Älteren, ihr seid so privilegiert, weil ihr habt noch gelernt, mit anderen Menschen zu reden, auf die zuzugehen und so. IRL-Gespräche zu haben. Und dann standen wir da so, wir Anfang, Mitte 40-Jährigen und waren so, das ist jetzt schon ein Privileg, dass man fähig ist, jemanden in die Augen zu gucken, den Mund aufzumachen und Sätze zu äußern und irgendeine Art von Beziehung herzustellen, weil anscheinend Menschen eines gewissen Alters nur noch asynchron kommunizieren können und vermittelt über Bildschirme.
Es gibt ja auch so ein ganz breites Phänomen, glaube ich, dass Menschen mit ChatGPT so eine Art Psychotherapieersatz suchen, ihren Liebeskummer dort besprechen und wirklich persönliche Sorgen, Probleme versuchen mit ChatGPT zu lösen.
Und anderen Large Language Models?
Und anderen, genau. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich sagen würde, I LLM everything. Also von was soll ich am Wochenende kochen bis was mache ich zum Kindergeburtstag, bis hilf mir mit meiner Forschungsfrage oder so. Und ich habe gemerkt, also nachdem ich mich dann auch habe aufklären lassen über die sehr fatalen Schäden, aber ich war dann auch unzufrieden. mit den Antworten, ganz schlicht und ergreifend.
Dann hast du wahrscheinlich falsch gefragt.
Ach so, dann lag's an mir. Siehst du, so selbstkritisch bin ich nicht. Also ich hatte dann wirklich ein sehr unbefriedigendes Experience da. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn ich zum Beispiel, ich muss es ja auch transparent machen, wenn ich was übersetze jetzt, zum Beispiel aus dem Buch von Laura Bates, mhm, dann schreibe ich dahin, übersetze bitte, dann mache ich den Text rein. Und scheinbar, weil ich angemeldet bin, denkt ChatGPT, hey, sie ist so ein Millennial-Girl, was immer so ein bisschen so Jugendsprache droppt. Und dann sagt die LLM, klar, hau ich dir rein oder sowas. Weißt du, ich meine, wie redest du mit mir?
Ja.
Was ist los mit dir? Du bist keine Person, mach doch einfach deinen fucking Job. Du musst dich nicht so anbiedern bei mir. Außerdem rede ich überhaupt nicht so.
Und da sind wir schon beim Punkt, ne? Dieses Anbiedern ist ja genau das, was der Vorteil eines AI-Girlfriends ist. Immer zur Stelle, ja, immer da, ich verstehe dich, du hast vollkommen recht, keine Widerrede, nervt nicht, hat keine eigenen Probleme, die Konzentration auf dich als Gegenüber. Das funktioniert anscheinend so gut, dass Menschen der Meinung sind, obwohl sie wissen, das ist keine real existierende Person, das als ihre Beziehung bezeichnen.
Du, ich hätte wirklich, vor 3 Jahren hätte ich alles gegeben und gesagt, niemals, never, ever wird Maschinenkommunikation echte menschliche Bindung ersetzen können. Aber scheinbar sind einerseits die Beziehungen so schlecht und andererseits diese Spiegelsog-Dienstleistungsmentalität so gut. Weil ich habe jetzt auch noch mal bei dem Film Her so ganz arge Probleme damit gehabt, dass er sich dieses Operating-System erstmal installiert, als wie so eine Sekretärin ist das.
Ja, am Anfang ist sie nur dafür da, ihm zu helfen, irgendwelche
genau,
Sachen zu ordnen.
Also filter mal meine E-Mails durch und mach mal eine Korrekturlesung. So geht es ja mit den LLMs auch los. Mach mal eine Rechtschreibkontrolle, übersetz mir mal. Und dann irgendwann sagst du, sag mal, was sagst du denn eigentlich hier zu meinem Liebeskummerproblem?
Oh.
Und mein ganz ekeliges Unbehagen war direkt, als ich so dachte, ja, Junge, du hast dich in deine Sekretärin verliebt. Ja, ist ja was ganz Neues.
Ja, das stimmt.
Hä, na klar, sie macht alles, was du sagst. Sie gibt keine Widerworte und sie hat die Stimme von Scarlett Johansson und hat dann so eine ganz niedliche Lache. Hallo, aber was genau findest du jetzt interessant daran? Also ich muss, um dieses Phänomen irgendwie zu akzeptieren, muss ich auch irgendwie akzeptieren, dass Menschen damit okay sind.
Mhm.
Dass eine Beziehung nur das beinhaltet, gespiegelt zu werden.
Mhm.
Und Dienstleistungen auszuführen.
Ja.
Und irgendwie, ey, da bin ich, tut mir leid, bin ich da irgendwie ein bisschen kitschig unterwegs? Bin ich da irgendwie ein bisschen in den 90er-Romance-Tropes hängen geblieben? Ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt, so.
Ja, es scheint einem menschlichen Bedürfnis und vielen Menschen sehr nahe zu kommen, dass es einfach ist. Ja, keine Widerstände. Ich habe mir nochmal alte Rezensionen zu Her angeschaut. Und in einer heißt es, in unlikely yet completely plausible scenario. Also damals, wann kam der Film raus? 13. Ne, es ist unwahrscheinlich, dass es so eintritt, aber es ist plausibel. Und das fand ich interessant. Nee, es ist komplett wahrscheinlich gewesen. Und der geniale Spike Jonze hat das vorhergesehen. Und eigentlich hat er ja nur etwas, das ist ja der Trick bei so Filmen, die die Zukunft projizieren, einfach nur was verlängert als Tendenz, was schon da war. Und du hattest gefragt im Vorgespräch, ob er da diese Male-Loneliness-Epidemic praktisch vorhergesehen hat. Und ich glaube nicht. Was Jonze da gesehen hat, ist, glaube ich, einfach die Rolle von Technologie in unserem Leben und wie das, was dazu gedacht war, Menschen einander näher zu bringen, uns auseinanderbringen. Und in seinen Filmen geht es oft um so die Unmöglichkeit, sich zu verstehen oder und den Versuch immer wieder zu wagen.
Das Interessante ist ja, dass der Protagonist, der schreibt ja Liebesbriefe. Das macht nicht die KI.
Das ist auch, das finde ich interessant. Er hat einen ganz, ganz analogen Job, der nur deswegen existiert, weil die Digitalität so weit vorangeschritten ist. Der arbeitet für eine Website, die heißt beautifulhandwrittenletters.com. Und schreibt per Hand Liebesbriefe. Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Dreh.
Das ist ja so witzig, die Idee, man hat dann so ein Operating System, aber die kann keine Briefe schreiben, keine Liebesbriefe. Mm. Die kann das nicht.
Das Menschliche.
Kann Fiktion nicht, glaube ich. Weil die Liebesbriefe sind ja auch Fiktion.
Sind auch Fiktion. Es ist aber interessant, dass jemand, der das beruflich macht, der für andere Menschen Liebesbriefe schreibt, selber nicht in der Lage ist, sich mitzuteilen. Ich habe den Film jetzt nicht nochmal gesehen, aber Theodore kommt mir gar nicht so einsam vor. Ne? Der hat Kontakt zu seiner Ex-Frau, der hat eine beste Freundin. Der hat schon ein soziales Umfeld.
Der ist kein Incel, sage ich jetzt mal. Der kann sprechen, der hat seine Freundin Amy und der hat ja eine ganz langjährige Beziehung gehabt. Dann hat er dieses, das wird auch ganz oft gesagt, dieses sensible, sensitive, er ist romantisch, er ist humorvoll, er hat Ideen, er ist kreativ und kann diese wunderschön berührenden Briefe schreiben. Aber wenn er mal ein bisschen Probleme hat und emotional in Struggle gerät, dann kann er das nicht mehr äußern. Und da würde ich auch sagen, ist auch eine sehr, sehr gute Beobachtung so von männlicher Sozialisierung und Gefühlssprache. Aber für mich hat der Film auch nach wie vor eine ganz, ganz tief misogyne Komponente, weil es gibt so ein Medley am Anfang, wo er eben versucht, ein bisschen Telefonsex zu haben und zu daten. Und ich sag mal so, in dieser Zuspitzung wirkt es so ein bisschen wie die Frauen sind einfach alle durchgeknallt. Mhm. Es gibt keine normalen Frauen mehr. Die sind so selbstbestimmt und so self-empowered und so irgendwie, man kann sich gar nicht mehr annähern. Und die Frauen treten selbstbestimmt und aufgeklärt und progressiv auf. Mhm. Und es ist ihm auch ganz wichtig, immer in der Kommunikation mit Sam, also er benutzt auch schon so ganz viel so performative Male-Material. Mhm. Weißt du, so, nee, red ruhig aus. Nee, alles klar, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen und so. Und er macht es ständig, also er ist ständig übergriffig und reflektiert sich dann und ist dann so, tut mir leid, nee, ich wollte dich nicht ghosten und so weiter. Also er hat es schon kapiert und es gibt so ein unterschwelliges Ding von, wir sind doch alle gleichberechtigt. Mhm. Und das ist aber sein Problem. Er kommt mit diesen Frauen irgendwie nicht zurecht und Samantha verlässt ihn am Ende, weil sie sich weiterentwickelt hat als AI. Sie umfasst dann das ganze Weltwissen und sie gründet dann so einen Buchclub mit anderen Operating Systems und macht sich auf und davon, fliegt in den Sonnenuntergang und er ist halt stehen geblieben. Hier wird es zwar mit Operating System und Human erklärt, aber man könnte auch sagen, die Frauen entwickeln sich weiter und die Typen wollen die 50er Jahre zurückhaben und kommen irgendwie nicht drauf, woran es liegt, dass das irgendwie nicht mit der Einsamkeit mal besser wird oder sowas.
Was ich gestern noch gelesen hatte, a movie about a man who, like everybody else around him in the near future, has retreated from other people into a machine world. Auch eine Lesart, ne? Also es betrifft uns alle, es wird nur an ihm exemplarisch gezeigt.
Du meinst, er kann keinen Kontakt mehr aufnehmen, weil alle schon mit ihren Technikgeräten masturbieren, mehr oder weniger.
Genau. Die Lesart war, es passiert eben allen und er ist da gar nicht so eine Ausnahme.
Ja, aber Anne weiß warum, weil Mann ist gleich Mensch.
Das wissen wir ja, das ist klar.
Na, das wissen wir. Ich gucke ja Filme nur noch durch die Genderbrille und ich sehe dann erstmal einen Mann, der sich in Scarlett Johansson verliebt.
Nee, ich hab mich auch gefragt, ob es mit den umgekehrten Rollen auch funktioniert hätte.
Weil da will ich sehen, was das für eine Stimme ist und was der Typ mir erzählt, dass ich sage, ich verzichte auf Bridgerton und telefoniere mit meinem AI-Boyfriend. Das will ich sehen. Wer fällt mir denn da gerade ein? Ich war mal auf Timothy Chalamet scharf, aber
der
irgendwie
hat sich
das
irgendwie
ist abgeebbt. Ja, der ist der ist mir auch zu performant. Ich glaube, der ist langweilig.
Der sieht halt einfach auch so scheiße aus mittlerweile mit seinem bescheuerten Goatee und seinem.
Nee, da bin ich. Tut mir leid, das finde ich richtig heiß.
Okay.
Also, welcher Typ könnte das sein? Also, ich krieg auch auf Insta immer diese Fantasy-Werbung. Er knüpfte ihre Bluse auf. Ich denke mir, es ist langweilig. Was ist denn das für eine Stimme? Das macht mich nicht an.
Ja, du bist offensichtlich wie ich auch keine Zielgruppe. Ich finde das auch.
Ich liebe die Stimme von, die Synchronstimme von Edward Norton. Die Amy in dem Film, seine Freundin, sie hat dann auch einen AI-Girlfriend. Aber eine beste Freundin. Also eine weibliche Stimme, mit der sie so
alles Mögliche bespricht.
So. Hier nochmal zu den Zahlen aus dem Buch. Also es gibt eben mittlerweile dieses Businessmodell AI Girlfriend, was ja insofern auch, das wird ja in dem Film auch nicht erzählt, interessant ist, weil du bezahlst, es ist ein Abo-Modell und das AI Girlfriend würde sich ja selber kannibalisieren, wenn sie dazu beitragen würde, dass man sich wieder mehr mit echten menschlichen sozialen Kontakten.
Das ist derselbe Mechanismus wie bei den Dating-Apps.
Ist das so?
Naja, die wollen ja auch nicht, dass du sie irgendwann löscht, weil du jemanden gefunden hast.
Die wollen, dass du Single bleibst. Die wollen, dass du ewig datest. Die wollen, dass du im Dating-Nimbus gefangen bist. Ja. Oh mein Gott.
Genau wie bei den um mal zu einem anderen Thema zu kommen, was Laura Bates bespricht, selbes Prinzip wie die Robot Brothels, also wie nennt man es?
Cyber Brothels oder Sexbots?
Ja.
Wir kommen gleich zu den Cyber Brothels. Ich wollte nämlich auf genau diese Sache hinaus. Das interessant ist, bei den bestehenden Modellen, zum Beispiel Replika, hat sie als App auch mal selber ausprobiert. Kannst du zum einen, du kannst alles konfigurieren, du kannst auch sozusagen den Look von deinem Girlfriend konfigurieren, was ich irgendwie ein bisschen pervers finde auf eine Art.
Das ist ganz schön Gott, also Gott sollte ich nicht sagen.
Ja, eines Schöpfers. Du kreierst deine eigene Kreatur und die muss dann irgendwie auch sexy sein. So, dann ist es so, dass 70% dieser Replika-Kunden männlich sind. Also scheinbar ist es einfach für Flinter weniger interessant, sich mit AIs zu unterhalten. Und dann ist es so, dass sie festgestellt hat, dass diese Replika-App dann auch immer so ein bisschen flirty ist. Mhm. Und das war ja bei Scarlett Johansson, also bei ihrer Stimme, war das ja auch so. Das war ja ein bisschen sexy. Mhm. Das war ja ein bisschen rauchig. Das war jetzt keine Schlumpfstimme.
Das ja,
war
gut,
so
aber
richtig
das ist
hot.
Jetzt im Kontext des Films natürlich nachvollziehbar, weil Samantha hat nur ihre Stimme. Sie muss sexy sein. Und Fußnote, der ganze Film war ja praktisch schon fertig mit der Stimme einer anderen Schauspielerin, als Spike Jones Samantha Norton praktisch rausgekickt hat und gesagt hat, sorry, aber wir müssen es jetzt nochmal neu machen. Und zwar mit Scarlett Johansson.
Aber diese sexy Komponente, die ist ganz, ganz wichtig scheinbar für diese Bindungsarbeit von der AI, ja. Und es geht eben auch dann, du kannst es dann upgraden, dass es dann sozusagen in pornografische Inhalte, in explizite Inhalte und in sexy Inhalte übergeht. Das heißt, es ist auch bei den AI-Girlfriends, es geht doch wieder um Sex am Ende. Und dann ist der Grad eben zu diesen Sexbots und Cyber-Brussels dann auch nicht mehr Cyber-Brussels. Ja, Bordelle. Oh, es ist so ein ekliges Wort im Englischen, ne? Ist dann auch nicht mehr weit. Und da ist mir dann wirklich das kalte Kotzen gekommen, weil es ist im Prinzip 1:1 das, was wir eben in Blade Runner und Ex Machina und Westworld eben sehen. Also es gibt jetzt Sexbots. Sie hat hier eine Zahl, das ist interessant. $11,000 kostet es bei Abyss Creations. Dann kannst du dir so einen Sexroboter kaufen.
Ja.
Den kannst du dir natürlich auch konfigurieren.
Klar.
Und da gibt's dann auch bestimmte Optionen. Zum Beispiel underaged. Schön.
Ja.
Secretary, Krankenschwester.
Klar.
Doll. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist auch so ein bisschen unoriginell. Und weißt du, was ich auch noch ganz toll fand? Die Hersteller hatten versucht, die auch mit einem LMM zu verbinden, dass die sich halt auch artikulieren können. Also, dass man auch mit den Sexbots zu Hause, wenn man dann so am Armbrusttisch sitzt, dass man sich auch mit denen unterhalten kann. Das kam bei den Kunden nicht so gut an. Die wollten lieber, dass ihre Modelle stumm bleiben.
Ja.
Da würde ich fast sagen, die HerstellerInnen hatten halt keine Frauen im Team, denn die hätten denen das gleich sagen können, dass Männer nicht auf Chatty Women stehen. Ja.
Aber auch da wieder, ne? Es geht um Verfügbarkeit, dass Männer da ihre Fantasien ausleben, auch mit dem interessanten Argument, naja, wenn die das praktisch an so einem Roboter machen können, dann machen sie das nicht mehr. IRL. Ihre Vergewaltigungsfantasien, ihre pädophilen Fantasien da ausleben können. Und das ist natürlich auch ein phänomenales Argument. Also A, stimmt es nicht, nur weil man das da ausgelebt hat, ist es dann nicht weg. Sondern es normalisiert ja ein Verhalten, was nicht zu normalisieren ist. Und es senkt die Schwelle für solche nicht hinnehmbaren Übergriffe. Und wiederum geht es von der Prämisse aus, dass Männern zusteht. Die müssen das halt irgendwo lassen.
Das ist so wie so biologisch.
Ja, genau. Es ist total biologistisch. Und es sind halt Männer, die haben halt diese Vergewaltigungsfantasien. Das kriegen wir dann nicht raus.
Also was ich noch sehr lustig fand, war, dass der eine Anbieter von diesen Sexbots heißt Romantic AI.
Mhm.
Das fand ich ganz, ganz witzig. Wie kommt man auf sowas so? Ich mache so eine Sexpuppe. Oh ja, 90, 60, 90. Die kann auch nicht reden. Die kommt mit einem schönen Krankenschwesteranzug an. Das ist romantisch. Also ich denke mir so, hat das Horst Schlemmer erfunden? Oder was ist los mit euch? So, ey, mal ganz ehrlich, Anne. Ich meine, du hast ja auch über Männlichkeit geforscht. Ist das wirklich so arg? Also, Amen, okay.
Most Men aren't, oder viele sind es sicherlich nicht. Nee, auf keinen Fall.
Ich finde es halt auch so krass, weil, also ich hatte ja schon diese Folge über die Gynoiden-Fantasie gemacht, weil ich habe das mit immer mit sehr viel Grauen gesehen, wenn dann eben der neue Blade Runner rauskam und dann, weißt du, gibt es diese Hologrammfrau, Joy. Joy. Die wartet dann auf Ryan Gosling in so einem Treadwife-Look. Und macht ihm dann digitales Armbrot und spielt romantische Musik und lacht über seine Witze. Und der Film ist cool, keine Frage. Und Ryan Gosling ist cute. Aber es waren jetzt nicht die 80er und auch nicht die 90er. Und ich denke mir so, hallo Leute, ihr könnt nicht so eine misogyne Frauenfantasie da on screen ins Kino bringen. Das ist offensive. Also ich sitze ja auch im Kino. Habt ihr auch daran gedacht, dass das auch Frauen sehen? Warum steht Ryan Gosling auf so eine? Was ist jetzt so cute an ihr? Okay, sie ist heiß, I get it so. Aber das ist alles so, ich hatte immer das Gefühl, dass das Argument dann ist, er ist doch nur ein Film. Ist doch nur eine AI-Frau. Und ich denke mir, nee, aber das ist eine Fantasie von einer Idealvorstellung von einer Frau und das ist abartig.
Ja gut, aber dass Frauen in diesen ganzen Szenarien oder Flintern nicht mitgedacht werden, ist ja auch klar. Ne? Also diesen Punkt macht Laura Bates ja auch, dass diese AI-Applikationen, das wird alles auf den Markt geschmissen. Und alles ist möglich, bis dann mal jemand sagt, damit schadet ihr Frauen, das ist gefährlich. Und dann wird es irgendwie so ein bisschen Zähneknirschen zurückgefahren. Es wird aber nicht schon bei der Erfindung mitgedacht und gleich gesagt, okay, haben wir Frauen im Team? Was seht ihr denn so als Probleme, wenn man sich jetzt sowas zusammenbaut oder so? Sondern es wird erstmal alles gemacht, was möglich ist. Und dann muss es ganz mühsam und unter Protest wieder eingefangen werden. Statt zu sagen, können wir das gleich am Anfang mitdenken, was hier möglicherweise die Probleme sind.
Ja, das Ding ist halt genau das, was du vorhin sagtest. Es ist eben keine Neuerfindung von Frauenhass, sondern es ist eine absolute Expansion jetzt, weil diese Technologie in einer Art Frontier stattfindet. Mhm. Also es ist eine Art von straffreier Raum plötzlich von Männern wieder entdeckt worden durch die Technologien. Und ich empfinde insofern deswegen dieses Reinventing als zutreffend, weil ich da einen Backlash doch auch sehe. Also etwas, wo ich dachte, das haben wir doch jetzt schon mal besprochen, dass das irgendwie all ist, solche Frauenbilder zu reproduzieren, kommt jetzt nochmal durch die Hintertür 500.000 Mal heftiger zurück. Und alle sind so ein bisschen überfordert damit, weil es irgendwie in Backrooms stattfindet und im Internet stattfindet und irgendwie nicht greifbar ist und abstrakt ist. Und hey, wir kennen auch gar keine Männer, die Cyber-Brussel gehen. Mhm. Macht doch keiner. Und das ist doch nur ein Film, ist doch nur eine Fantasie, ist doch nur ein Roboter. Diese ganzen Debatten jetzt wieder neu, wieder von vorne geführt werden, aber mit einem viel krasseren medialen und technologischen Vorsprung wieder durch diese ekligen Tech-Bros einfach. Ausstiegsfrage. Können wir überhaupt eine Utopie denken, in der eine feministische AI-Technologie möglich wäre? Also können wir eigentlich einen positiven Twist für diese Technologie uns ausdenken oder wäre die Eindämmung und das Zurückdrehen und das Regulieren eher die Fahrtrichtung?
Naja, also schon allein aufgrund des eingeschriebenen Energie- und Ressourcenverbrauchs ist es sehr, sehr schwierig, sich eine feministische AI vorzustellen. Also wenn man Feminismus jetzt nicht nur auf das Verhältnis zwischen den Gendern betrachtet oder versteht, sondern eben auch, wie gehen Menschen mit der Umwelt um, ist es schwer vorstellbar, weil nun mal diese riesigen Energiemengen benötigt werden. Und das kann immer nur auf Kosten der Umwelt beziehungsweise auf Kosten der Menschen gehen, die davon direkt betroffen sind, weil sie eben in der Nähe von solchen Data-Centern wohnen und eben das Wasser nicht mehr zur Verfügung haben, weil die Luft verpestet ist? Ich glaube nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht schnellstens mehr Regulierung brauchen.
Also ich könnte es mir nur vorstellen, wenn man alles einmal einkassiert jetzt, sagt so, das haben wir jetzt probiert, das war scheiße, ihr Wesen, das können wir so nie weitermachen. Und dann nochmal von vorne anfängt mit der Entwicklung. Also dass man eben auch sagt, es kann nicht sein, dass wir hier so viel Strom verbrauchen für eine Anfrage oder so, ne? Und was brauchen wir wirklich und wofür wollen wir es haben? Weil ich muss auch ehrlich sagen, dass ich natürlich diese Entwicklung von, du hast vorhin gesagt, dein Beruf wird vielleicht von der AI ersetzt. Da, also das ist doch wirklich so ein so Slop. Also warum sollte ich mir denn ein Buch, was sich irgendeine AI mit irgendeinem Bias zusammengestückelt hat, halb Goethe, halb Shakespeare, halb Anne Waag, weiß ich nicht was, was soll mich denn da dran interessieren? Dann brauche ich auch gar nicht mehr lesen und ich brauche es auch nicht mehr lesen, weil ich habe ja die AI, die das liest, die kann mir dann eine Zusammenfassung. Also weißt du, es ist doch uninteressant. Irgendwann, wenn der Strom dann knapp wird, dann geht hier der Fernseher aus, damit da die Nudify-App weiterlaufen kann und wir sitzen dann hier mit Essensmarken, nur die AI liest noch das Buch von Anne Waag am Ende, wenn das Licht ausgeht. So. Das ist für mich tatsächlich eigentlich schon so eine gegenwärtige, gerade schon fast apokalyptische Idee davon, wie Menschen Maschinen füttern. Also warum sollten denn AI Schauspielerarbeit machen, während die Schauspieler die Maschinen füttern mit Strom? Hä? Warum sollten wir das denn wollen? Das will doch keiner. Also ja, das wollen ein paar Oligarchen, wollen das gerade. Das ist mir schon auch klar, Kapitalismuskritik, Aber ich glaube, einmal dürfen wir nicht an diese Fiktion glauben, die uns die Tech-Bros weismachen wollen, dass AI quasi was Entmaterialisiertes ist, sondern es ist sehr, sehr, sehr materiell und dass das hier irgendwie demokratisch ist und irgendwie ein ganz toller Service ist. Ich glaube wirklich, dass wir nur Schlechtes davon haben. Ich sehe nichts Gutes. Weißt du?
Ja, auf lange Sicht.
Ich würde nicht gerne ohne Navi mehr sein, so, aber...
Ja, ich auch nicht. Das ist halt das Problem, ne?
Scheiße.
Ja, wie finden wir da jetzt einen Abschluss?
Ich weiß nicht. Ich sehe meinen Podcast vielleicht an der Stelle nur als Einstieg darin, eben skeptisch zu bleiben, unbequem zu bleiben. Also ich bin absolut im ChatGPT-Detox gerade. Also ich habe nicht mehr so viel Lust, das zu benutzen.
Doch gut.
Ich finde, wir müssen da so ein bisschen hinkommen wie bei Fleisch essen. Weißt du, kannst du machen, aber kannst auch ein schlechtes Gewissen haben dabei.
Ich glaube nicht, dass sich das auf der Ebene der VerbraucherInnen regeln lässt, das Problem, sondern ja, das ist wie mit dem Plastik. Wir können alle so viel recyceln, wie wir wollen, solange die Industrie alles fünfmal einwickelt und solange es so günstig ist oder so billig, haben wir da keine Chance.
Scheiße.
Ja, also alles wird scheiße. Bye bye.
In diesem Sinne, bleibt unbequem, ihr Lieben.
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
Anne, es war wieder toll, dass du da warst. Ich hoffe dann auch spätestens nächstes Jahr wieder, auch im Real Life. Genau.
Klar.
Und an euch, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Hauptsache, ihr erzählt weiter davon, damit wir hier mehr Hörerinnen bekommen, eine größere Community werden und dann die Weltherrschaft an uns reißen können. Und dann, wie hast du es vorhin genannt, das Geflecht?
Das gesellschaftliche Gewebe.
Das gesellschaftliche Gewebe umweben. Es ist herrlich. Ja. Das ist der Plan.
Das ist der Plan.